wo es dann hier auch aufhört. Wenn verlangt würde, so war es bei Daniel, erst als verlangt wurde, etwas oder jemand anders anzubeten als den wahrhaftigen Gott. Dort hört es überall auf. Aber ehret den König, wie hieß der damals? Herodes. Ehret den Kaiser, wie hieß der damals? Nero. Gebt Steuern dem König, zahlt die Steuern, zahlt den Zoll, alles nach bestem Wissen und Gewissen. Liebe Geschwister, liebe Geschwister, ich möchte da gar nichts weiter sagen. Geht das uns auch vielleicht etwas an? Obwohl es hier vorerst nur auf der Reichslinie ausgesprochen wird. Paulus, aber für uns. Meister, ist es recht, dass wir dem römischen Kaiser Steuern bezahlen? Dann waren sie sicher, jetzt hat man uns sicher. Sagt er, ja, selbstverständlich. Dann sagen wir, ja, der ehrt da den Kaiser da, den heidnischen, den unbeschnittenen Kaiser da, der Jerusalem und so weiter. Ja. Sagt er, nein, dann klagen sie ihn sofort an beim Pilatus. Was sagt Jesus? Zeiget mir eine Steuermünze. Wes Bild ist da drauf? Antwort des Kaisers. Antwort Jesu in göttlicher Weisheit. Kurz und bündig. Na bitte, so gebe dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Das ist eine feine Sache. Ganz klar. Kristallklar. Und ihr, fährt Petrus weiter, ihr habt diesen von Gott verordneten Messias Israels gekreuzigt, mit der Hand des Herodes, erstens, zweitens, des Pilatus, drittens, der Nationen und viertens, der Söhne Israels. Sind die Summe der Söhne Israels gleichzeitig diese Nationen hier? Nein. Das sind die nicht-israelitischen Nationen, repräsentiert durch Pilatus. Diejenigen, die etwas gemerkt haben, haben was gemerkt. Weiter habe ich da nichts zu sagen im Moment. Jetzt wird festgestellt, in Vers 32, Kapitel 4, und die ganze Gemeinschaft der vielen war ein Herz und eine Seele. Ganz wunderbar. Der Geist Gottes ist ausgegossen, war damals schon ausgegossen in ihre Herzen, was die Apostel und die Gläubigen betraf, auch bei uns. Eine Seele, sein Blut, das ist seine Seele. Weil indem wir sein Blut trinken, das ist seine Seele. Und sein Fleisch essen, das ist seine Gottgestalt, die er ausgezogen hat für uns. Dann haben wir die geistliche Speise, den geistlichen Trank empfangen. Und bei uns auf einer weiteren Höhe der geistlichen Erfüllung sind wir, wenn es in Ordnung ist, auch ein Herz und eine Seele, ein Geist, eine Seele, ein Leib, wir, die vielen, Jetzt kommt im Vers 32 weiter. Dass sie nun nicht anders konnten, als jeder verkauft alles, was er hat, und macht was damit? Vorerst noch nicht zu Füßen der Apostel gelegt, sondern verteilten den Erlös an alle, wie die Einzelnen bedürftig waren. Sehr schön. Vers 36, jetzt kommt etwas Neues. Da ist ein Gewisser namens Josef, der wurde von den Aposteln Barnabas, Sohn des Trostes, genannt. Vers 36, Ende von Kapitel 4, Barnabas. Der wird nur ganz kurz erwähnt. Sind wir in Kapitel 5? Stichwort. Und ein gewisser Mann namens Ananias und sein Weib Sapphira. Darüber durften wir schon gestern nachsinnen. Und mit Schrecken erschüttert werden? In welchem Fall? Wenn das, was dort mit Ananias und Sapphira geschehen ist, auch die Ordnung der sofortigen Gerichtsbarkeit bei uns wäre. Wer von uns wäre noch da? Ich auch nicht. Aber wir haben gesehen, dieses Geschehen mit Ananias und Sapphira ist das gottgegebene Modell für die Gerichtsbarkeit im tausendjährigen Reich, im Reich. Weil dort alles Widergöttliche vollständig ausgeschalten ist und nur heilige Engel alles noch betreuen, genau die gesetzgebenden Engel, ist jeder Einzelne, und zwar hat Petrus bei Ananias und bei seinem Weib, die wusste darum, durch den Geist erfahren, was die in den Gedanken ihrer Herzen da überlegt haben. Und Petrus erklärt dem Ananias, du hättest ja alles behalten können. Du hättest gar nichts abgeben müssen. Zwingt dich ja niemand, das ist alles freiwillig. Aber du hast dem Heiligen Geist und Gott gelogen, weil du getan hast, du bringest alles wie die übrigen. Also nur so eine kleinste Heuchelei hat genügt. Beide wurden tot hinausgetragen. Ananias und Sapphira. Und so ist im tausendjährigen Reich, wer im geringsten ein falsches Zeugnis gibt, nur so, etwas, was dem anderen gehört, wegnimmt. Und oder nicht eine ganze Wahrheit ausspricht, lebt am anderen Tage nicht mehr. Wir haben ja gehört, die Leichname werden in das Tal Hinnom gelegt, wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht erlöscht. Genügt, liebe Geschwister, den Ernst dieser Gegebenheiten im tausendjährigen Reich von der Seite einmal zu beachten, während gleichzeitig die ganze Erdoberfläche in einen Paradiesgarten Gottes verwandelt ist. Ein wunderbarer Tempel, so groß wie eine Stadt, gebaut ist, mit wunderbarsten Ordnungen. Drei Vorhöfe Und jeder Vorhof ist 7 oder 8 Stufen höher als der andere. Genau was den Tempel selbst betrifft, die Maße des Tempels von Salomo. Und dann, ich darf das kurz so schildern, das Ganze ist ein Quadrat, also im Grundriss, wenn ich das sage. Ich weiß, vielleicht etwa, also der Tempel, vielleicht etwa 1,5 Kilometer, äußerste Mauer. So. Und dann ist ein zweites Quadrat. So. Und da ist der Mittelpunkt von beiden Quadraten. Und da ist ein äußerer Vorhof. Ein erster. 8 Stufen höher als draußen. Die zweite Mauer, zweites Quadrat. Und dann eine dritte Mauer, drittes Quadrat. Und in der Mitte von dem dritten ist der große Altar. Von dem haben wir auch schon hier Bilder gezeigt. Menschengröße, die Höhe des Altars ist ungefähr 3 Mann hoch. Und die äußerste Grundlage vielleicht etwa 10 Meter lang und 10 Meter breit und dann in Absätzen so gebaut, mit allen einzelnen Beschreibungen in einer ganz lebendigen Beschreibung. Die Elberfelder übersetzt unter, das ist der Untersatz und das da ist dann die erste Umwandlung und die zweite Umwandlung und so, und das sind die Ecken und da unten ist eine Schale und so weiter. Nein, ist alles nach Maßen, so viel Ellen und so viel Handbreiten. Und dann ist der unterste Teil, wird genannt, das ist der Schoß oder der Busen des Altars. Guckt einmal, was ist das für eine Haltung? Elle, Handbreite und Busen. So bringt der gute Hirte das verlorene Schaf nach Hause oder so trägt die Mutter den Säugling an ihrer Brust. Das sind die Maße des Altars, nämlich der Liebe Gottes. Ist das wunderbar? Verstehen wir jetzt wieder ein kleines Beispiel, was es praktisch heißt, dass wir, die wir den Geist Gottes empfangen haben, der alle Dinge erforschen kann, auch die Tiefen der Gottheit, dass wir nicht nur wissen, dass das Gesetz die tötenden Buchstaben mit diesem Geiste gelesen, Geist und Leben sind, sondern können wir erleben, dass ausgerechnet diese sachlichen Dinge, Untersatz und Absatz und wieder die Elberfelder und andere Übersetzungen da lauten, vollständig die Herrlichkeit verhüllt in der ganzen Übersetzung, Satz für Satz, Wort für Wort. Weil sie es eben besser wussten. Sie hätten die doch mal schreiben können. Handbreite, Elle, Busen und so weiter und so weiter. Und das Blut, das da herabläuft, ringsherum eine Schale, da heißt das die Lippe des Altars, voll Blut, eine Schale, voll, nicht? Dann heißt es aber, die Lippen des Altars, steht irgendwo geschrieben, dass das Blut Christi, kann den Lippen reden, die sind ja zum Reden da, kann das Blut Christi besser reden als das Blut Abels. Merken wir. Unsere Bibel, unser Gotteswort. Ananias und Sapphira und jetzt noch einmal in der Säulenhalle Salomos die Apostel auf und ab gehen. Und jetzt kommt etwas. In Kapitel 5 beginnen mit Ananias und Sapphira, dann kommt ein Absatz im Text. So viel Wunder und Zeichen und hat Gott in jenen Tagen getan, dass etwas geschieht. Wenn das heute geschehen würde, würden die Betreffenden, die das vollziehen, direkt verhaftet. Nämlich, da waren durch das, was nun die ganze nähere und weitere Umwelt nun natürlich gehört hat, was da für Wunder und Zeichen in Jerusalem und Israel geschehen, kamen sie doch von allen Seiten her und wollten auch geheilt werden. Da wird aufgezählt, Kranke und Lahme, Mondsüchtige und Besessene und. Und was geschieht? Was wird da angeordnet? Am Morgen früh werden die alle, die daher gekommen sind, jeden Morgen neu auf einer bestimmten Straße, an einem bestimmten Weg, auf einer Seite hingelegt oder mussten hier warten. Zu welchem Zweck? Bis Petrus von seinem Hause, wo er wohnte, seinen normalen Gang vollzog zum Tempel hinauf. Bestimmung, auf das, wenn auch nur schon der Schatten des Petrus auf sie fiel, währenddem er vorbeizieht, sie alle geheilt würden. Und so geschah es. Und alle wurden geheilt. Warum? Wollen wir das mal praktizieren? Ja. Zürich, Großmünster. Ja. Der Schatten des Petrus. Wir haben ja gelernt, was ist denn ein Schatten? Im besten Fall eine dunkle Angelegenheit, weder fest noch flüssig noch gasförmig. Und das hat Gott auserwählt, um seine Weisheit genau darin zu verbergen, im Schatten. Im Schatten die Weisheit. Das ist Christus. Ja. Dunkle Angelegenheit. Gab so etwas im Leben des Petrus? Jetzt kommt die geistliche Auslegung für uns. Gab es dunkle Angelegenheiten im Leben des Petrus? Und was für, haben wir gestern schon gehört. Unzählige gläubige Menschen oder Menschen haben sich während den 2000 Jahren von damals bis heute daran aufgerichtet. Wie viele gläubige Menschen kommen und sagen, oder andere, meine Sünde ist zu groß, als dass sie vergeben werden könnte. Und dann hören sie das, was der Petrus sich da geleistet hat. Und dass er hinausging und bitterlich weinte. Und dann an jenem Morgen, da hat er sich ja dort im Hof des hohen Priesters am Kohlenfeuer der römischen Kriegsknechte gewärmt, der Petrus. Dann kommt eine Magd und sagt, und dann ein Knecht und sagt, kenne diesen Menschen nicht, kenne diesen Menschen nicht. Verflucht sei ich schwöre, dass ich diesen Menschen nicht kenne. Jetzt haben sie die Nacht vergeblich gefischt, kommen ans Ufer, da ist ein Mann da und bei dem Mann brennt ein Kohlenfeuer. Aber nicht der römischen Kriegsknechte, sondern das der Mann angezündet hat. Und auf dem Kohlenfeuer ein Fisch. Wie viele Fische haben sie gefangen? Warum geruht das Wort Gottes? Genau die Zahl hier festzuhalten, 153. Deshalb habe ich gefragt, was für ein Lied hast du da noch vorgeschlagen? 153, warum nicht 154? Ne? Ja, ich darf hier nicht stehen bleiben. 154 ist 7 mal 22. 22 die Grundzahl der Leiden. Wie so mit der Gemeinschaft seiner Leiden. Psalm 22. Das Klagelied hat 7 mal 22 Verse. 154. Als die 153 gefangen hatten, habe ich gedacht, schade, dass die nicht 154 gefangen haben. Weiterlesen, und da briet auf dem Kohlenfeuer ein Fisch. Also waren es doch 154. Nicht? Und der Vermisste, den hat der Herr schon schmackhaft gemacht. Ja. 154. Ich muss da auf den Mund sitzen, um hier weiterfahren zu können. Dann setzen sie die 12 wieder in Gefangenschaft, aber wagen ihnen nichts anzutun. Was geschieht? Jetzt kommt ein Engel des Herrn und führt die auch durch verschlossene Türen raus. Und niemand merkt es. Und als die am anderen Morgen zusammenkommen, was wollen wir jetzt mit den gefangenen Aposteln oder da, den Laien da, den Frommen, was wollen wir mit denen machen? Schicken sie Soldaten, sollen sie holen. Und die kommen und sagen, ja, war alles, die Türen waren verschlossen und wie geöffnet wurden, die kommen rein, niemand da. Und dann kommen vom Tempel, kommen Männer her und sagen, hat die, ihr da gestern eingeschlossen habt, die sprechen mit einer Freimütigkeit im Tempel, Zeugen von Jesus Christus. Also herrlich, was die erleben durften. Und schon sind wir in Kapitel 6. Jetzt treten Israeliten auf, Juden aus Griechenland. Die werden Hellenisten genannt. Denn das neutestamentliche Wort für Griechen ist Hellenist oder Griechenland, das Land der Hellenen. Die murren, weil ihre Familien übergangen wurden bei der Versorgung. Wahrscheinlich haben die Frommen, ja, die Hebräer, treuen Juden gesagt, ja, da, die sind da griechenfreundlich, also die sind nur halbwert Israeliten. Und dann wurden 7 Männer bestimmt, die nun die sozialen Ordnungen übernahmen, damit die 12 Apostel mit solchen irdischen Fragen der Versorgung des Volkes nicht bemüht waren, sondern dass sie sich allein dem Worte Gottes öffnen konnten und zur Verfügung stellen konnten. Jetzt lesen wir, und eine große Menge der Priester wurde gläubig. Das wird immer herrlicher da in Jerusalem. Kapitel 6, Vers 7. Und jetzt kommt neu. Vers 8. Stephanus aber, voll Heiligen Geist, Wunder und Zeichen und so weiter. Und dann hat er noch das Zeugnis. Und jetzt ausgerechnet diese Hellenisten und dann aus Asien und wieder zu diesem Fest aus allen Herren Ländern hergekommene Juden und Israeliten, die wurden neidisch auf die Weisheit und die Fülle des Geistes dieses Stephanus. Und was geschieht? Die Gegner bringen es fertig, falsche Zeugen zu finden, die Aussagen vor dem Volk. Wir sind Zeugen, dass dieser Stephanus Gott gelästert hat, den Mose gelästert hat und so weiter. Und dann wurde er gepackt und darf sich jetzt nach Erlaubnis des hohen Priesters verantworten. Denn es darf ja kein Israelite verurteilt werden, ohne dass er Gelegenheit hatte, sich zu verantworten. Und jetzt kommt das wunderbare Kapitel 7. Apostelgeschichte, Kapitel 7. Die Rede des Stephanus. Und jetzt kommt der gewaltige erste Schnitt. Was für ein Schnitt? Bei dieser von Gott vorgenommenen medizinischen Operation. Der erste große Schnitt. Stephanus, Kapitel 7 jetzt. Wir lesen am Schluss von Kapitel 6 noch. Und alle, die ihn in dem Synedrium sahen, schauten unverwandt auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht strahlen. Der hohe Priester aber sprach: Ist dieses also? Er aber sprach: Brüder, Väter, höret. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham. Erzählt, genau, beneidenswerte Kurzgeschichte bis zu jener Stunde, wo er sprach. Ich greife heraus, Vers 22, und Moses wurde unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter. Er war aber mächtig in seinen Worten und Werken. Mose. Und er wurde Fremdling im Lande, als 40 Jahre verflossen waren. Er schien ihm in der Wüste des Berges Sinai ein Engel in der Feuerflamme eines Dornbusches. Was sagt Stephanus? Ein Engel. Und wir sind belehrt worden, Jesus Christus erscheint nie als ein Engel. Nie. Zu welchem der Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt? Zu welchem? Keinem. Aber Jesus hat vom Vater einen majestätischen Engel als Adjutanten zugeteilt bekommen. Jesus Christus ist immer der Herr. Niemand kann sagen, Herr ist Jesus, als nur im Heiligen Geist, dass so das vor Gott gilt. Jesus, der Herr. Und dieser Engel, den der Vater ihm zur Seite gestellt hat, das ist nun der Engel des Herrn. Offenbarung 1, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, und er durch seinen Engel sendend, hat er es dem Johannes kundgetan. Hat Jesus also einen Engel, der sein Engel ist? Ist Jesus der Herr? Dann ist dieser sein Engel der Engel des Herrn. Jesus. Nicht genug. Zweimal ist dieser Engel, der dem Johannes die Dinge alle gezeigt hat, so mit dem Herrn Jesus zu verwechseln, herrlich. Andererseits hat sich Jesus auch da in der Engelwelt so in einer reduzierten Herrlichkeit dargestellt, dass die Engel das ertragen konnten. Dass Johannes zweimal vor diesem Engel niederfällt, um den anzubeten. Offenbarung 21 das erste Mal, Offenbarung 22 das zweite Mal. Das zweite Mal geschah, als der Engel ihm schon mal das erste Mal gesagt, tu das nicht, ich bin ja nur einer der Mitknechte. Ist ihm zum zweiten Mal passiert. Und wie alt war der Johannes? Kein Jüngling mehr, sondern etwa 100 Jahre alt, als er die Offenbarung empfing. Und dann kommt ein Absatz, Offenbarung 22. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge kundzutun. Reicht jetzt für uns. Das ist der Engel des Herrn. Stephanus, voll Heiligen Geist. Der Engel, der dem Mose erschien im Dornbusch. Was der gesprochen hat, durfte er sprechen im Namen Gottes des Höchsten. Aber er war wieder ein Engel, den Gott da eingesetzt hat. Stephanus. Dann Vers 35. Diesen Moses, den sie verleugneten, indem sie sagen, wer hat dich zum Obersten und Richter gesetzt? Diesen Mose hat Gott zum Obersten und Retter gesandt, mit der Hand des Engels, der ihm im Dornbusch erschienen war. Also wer war im Dornbusch? Der Vater? Nein. Der Sohn? Nein. Sondern der Engel des Herrn. Warum? Weil weder der Vater noch der Sohn noch der Heilige Geist Wohlgefallen an diesem Gesetz vom Sinai haben. Da haben wir ja von allen Seiten schon gelernt. Jesus, zur Errettung in die Welt kommend, spricht zum Vater: Vater, alle diese Vorschriften des Gesetzes, Satzungen, Opfervorschriften und so weiter, hast du erstens nicht gewollt, Vater? Zweitens hast du kein Wohlgefallen dran und drittens hast du die Dinge nicht gefordert. Ja, wer denn? Stephanus gibt hier die erste Antwort. Mit der Hand des Engels, der ihm im Dornbusch erschienen war. Vers 38. Dieser Mose ist es, der in der Versammlung in der Wüste mit dem Engel, welcher auf dem Berge Sinai zu ihm redete. Da lesen wir doch auch Gott. Ne? Also wer hat da oben mit ihm geredet? Nicht der Herr Jesus und nicht der Vater. Sinai. Nehmen wir gerade Mose und Elia. Passen die zusammen? Auf dem Berg der Verklärung. Und die beiden Zeugen jetzt dann in Jerusalem. Mose und Elia. War Elia auch einmal am Sinai? Was hast du hier zu tun, Elias? Ein Sturmwind, aber der Herr war nicht im Sturm. Ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Ein großes Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Dann ein stilles, sanftes Säuseln. Es erschrickte Elia und verbirgt sich in der Höhle. Geht vorüber. Liebe Geschwister, wollen wir uns merken, bei all den schrecklichen Pressenachrichten und Darstellungen am Fernsehen, Radio und alles, unser Herr ist weder im Erdbeben, noch in dem Feuer, noch in dem, noch in dem, noch in dem. Da lässt er alles Englische arbeiten da. Er ist allerdings genehmigt, dass sie das tun können. Nur wo ist er? Nur in einem stillen Hafen setzt Gott seinen Anker an. Stilles, sanftes Säuseln. Wunderbar. Stephanus weiter. Ich gucke jetzt nicht auf die Uhr. Es wird aber nicht Mitternacht. Und sie machten ein Kalb. Vers 41. In jenen Tagen und brachten dem Götzenbilde ein Schlachtopfer und ergötzten sich an den Werken ihrer Hände. Gott aber wandte sich ab und gab sie dahin, dem ganzen Heere der Himmel zu dienen. Oi, 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 oi. Begreifen wir Gott? Die schrien ja um das goldene Kalb herum. Das ist der Gott Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. Darf sich dann Gott abwenden? Also die haben ihn ja selber abgesetzt. Und sagt er, gut, ich dränge mich niemand auf. Da wandte Gott sich ab, das wäre euch ja schon schrecklich genug, und gibt sie dahin, wem zu dienen? Dem Heere der Himmel. Worin besteht das Heer der Himmel? Erstens Sonne, Mond und Sterne. Wir kennen das ganze Heer der Himmel. Sie sind aber nur Zeichen für das wirkliche Heer der Himmel. Ahab, der gottlose König, wollte nun endlich vom Gottespropheten wissen, was geschehen werde, wenn er hinaufziehe nach Ramoth-Gilead, um dort Krieg zu führen. Der Prophet sagt, ich schaute den Herrn auf seinem Throne sitzen, und alles Heer der Himmel vor ihm versammelt zu seiner Linken und zu seiner Rechten. Da wandte Gott sich ab und gab sie dahin, dem Heere der Himmel zu dienen. Und jetzt sind wir weiter belehrt worden. Ist das Heer der Himmel eine heilige fromme Schar? Was ist denn links? Genau wie auf der Erde. Gibt es auch einen linken Flügel und einen rechten. Und eine Mitte. Ja. Der Vorsitzende Christus gibt das Tagesprogramm bekannt. Meine Herren, es handelt sich darum, dass der gottlose König Ahab von Gott beschlossen, er muss sterben. Er hat die Ehre, als Kriegsmann zu sterben. Er will nach Ramoth-Gilead hinaufziehen. Nein. Gott hat bestimmt, dass er in Ramoth-Gilead falle, aus einem bestimmten Grund. Wer will von euch, die Frage des Vorsitzenden Christus, nach links und rechts, das ganze Heer der Himmel versammelt vor seinem Thron, wer will von euch den Ahab bereden, dass er nach Ramoth-Gilead hinaufziehe? Dann heißt es, der eine sprach so, der andere sprach so, wie in einem Parlament auf der Erde. Nur ein Schattenriss auf der Erde. Und kein Antrag der vielen wurde von Gott zum Beschluss erhoben. Da trat, erschreckt, oder ja, erstaunlich, da heißt es im Hebräischen einfach, da trat der Geist hervor und sprach, ich will ihn bereden. Er muss Auskunft geben im Einzelnen, wie er das machen will. Er spricht, ich werde als Lügengeist ausgehen, indem ich als Lügengeist in aller seiner Propheten Mund mich durchsetze, und dann wird er hinaufziehen. Und Gott, Christus, sagt, du wirst es tun. Wem gibt also der Jesus hier die Bestätigung, die Genehmigung, den Weg, den er will, durchzuführen? Einem Lügengeist. Ist der rechts oder links? Entschuldigt. Kann nur links sein. Bitte lass deine Rechte, die Linke nicht wissen, was deine Rechte tut. Ich bin ja neutraler Schweizer. Bin ich recht bestellt, wenn ich sage, hat die CDU, gibt es sowas, vielleicht gelegentlich Interesse, dass die Linke nichts davon erfährt, was sie da ausgekartet haben? Alles auf der Erde nur ein Schatten. Die Originale sind da oben. Also dem ganzen Heer der Himmel hat Gott sie dahingegeben. Also auch wem? Auch den Linken. Haben sie den Dämonen gedient, Israel? Reichlich. Haben sie den heiligen Engeln gedient mit ihrem Gesetz? Ganz intensiv. Aha. Jetzt wissen wir aber allerhand. Wissen wir aber allerhand. Also, dahingegeben, dem ganzen Heere zu dienen, der fährt weiter. Wie geschrieben steht, im Buche der Propheten, habt ihr etwa mir 40 Jahre in der Wüste Opfertiere und Schlachtopfer dargebracht, Haus Israel? Was steht da? Gott sagt, habt ihr etwa mir die Schlachtopfer? Die habe ich ja gar nicht gefordert. Ja, wer denn? Na ja, sagen wir's. War dieser Stephanus voll Heiligen Geistes? Hat er ganz klar gesehen? Unheimlich klar. Gut, wenn wir uns auch eine solche Brille schenken lassen, um Stephanus. Ob dann auch mal Steine fliegen, ist Gottes Sache. Ja, ihr nahmet die Hütte des Moloch auf und das Gestirn eures Gottes Rempham. Rempham ist auf Deutsch Saturn. Saturn ist das Zeichen für einen hohen Engelfürsten. Ja. Darf ich sagen, den Gott über das globale Reich Commonwealth der Engländer gesetzt hat. Das ist die eine Seite. Unsere Väter hatten die Hütte des Zeugnisses. Was ist das? Die Stiftshütte. Oh. Schnell das Wort. Wir haben ein Altar, eine Erkenntnis der Liebe Gottes, von welchem kein Recht haben, die der Hütte dienen. Da wird meine vielgeliebte Stiftshütte auf einmal an einen eigenartigen Platz verwiesen. In der Wüste, wie der, welcher zu Mose redete, dass er das er gesehen hatte, welche auch unsere Väter überkamen und mit Josua einführten bei der Besitzergreifung des Landes, der Nationen, welche Gott und so weiter. Und jetzt Vers 46, in dem der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr? Oder welches ist der Ort meiner Ruhe? Hat nicht meine Hand dies alles gemacht? Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Hat jemand von uns schon irgendwie einmal Kenntnis bekommen von der Lehre einer Hohlerde, einer Welt, einer Hohlerde? Also, ja, gell, ihr seid sehr zögernd mit Eichmel. Zum Glück hatte ich die Gnade, diese Lehre, die von einem deutschen Philosophen namens Arthur Drews herausgegeben wurde, als ich in München studierte Architektur. Und war fast jeden Abend in der Familie Vosseler, beim Otto und beim Wilhelm, der Martha. Und da haben wir die Bibel erforscht und da kam diese Lehre gerade auf von der Hohlwelt. Oh. Das hat eingereicht. Hoho, ja, da können natürlich die Sterne vom Himmel auf die Erde fallen und so weiter. Also, unsere Erde hat ja was für einen Durchmesser ungefähr? Nein, für einen Umfang. Etwa 44.000 Kilometer. Das gibt was für einen Durchmesser? Etwa 12.000 Kilometer. Irgendwie so. Und jetzt soll unsere Erde nicht außen von der Kugel die Oberfläche, sondern in einer Kugel drin alles da sein. Und der hat aber Beweise gebracht, dass das, was Tatsachen sind, dass man staunen musste und die Sache mal als würdig erfunden wurde, das einmal zu prüfen. Ja. Also das war, sagen wir, vor 60 Jahren hatte ich schon Gelegenheit. Das war original. Und der Betreffende schrieb dann damals Schlusssatz von seinen Ausführungen: Es wird gar nicht mehr lange nötig sein, zu prüfen, ob ich richtig sehe oder nicht. Raketenlos! Ne? Denn er sagte, die Fixsterne in der Mitte dieser Hohlerde ist eine Kugel und da sind diese Sterne alle fix an der Kugel. In der Mitte. So. Und Sonne, Mond und Planeten, die ziehen zwischen dieser Kugel und der Erdoberfläche da herum. Und dass man ein Schiff von unten heraufkommen sieht, auch wieder richtig. Da unten ist die Luft am dichtesten, wird immer dünner. Das heißt, unser Sehstrahl geht nicht so, sondern der geht so. Ja. Jetzt, wenn ein Schiff von da unten herauf, von oben herunterkommt, dann tritt es erst in mein Auge in Sicht, wenn diese Seekurve erreicht wird vom Schiff. Dann kommt der Mast oben die Spitze hervor. Also der hat da verblüffende Beweise gebracht. Und dann kamen wir an solche Stellen. Der Himmel, hebräisch, die Himmel sind mein Thron und die Erde ist der Schemel meiner Füße. Jetzt guckt einmal die Hohlerde an. Dann ist ja der Schemel seiner Füße zum Wohnraum geworden. Und die Himmel sind nur 6000 Kilometer hoch und dort ist der Thron Gottes. 6000 Kilometer über der Erdoberfläche. Ich glaube, das reicht. Ja? Aber es gibt heute außer Donnerskerle wieder Johannes und der Jakobus war und da ist nichts zu machen. Also, Schluss. Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstreitet alle Zeit dem Heiligen Geiste, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, welche die Ankunft des Gerechten zuvor verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid. Jetzt wird es aber ganz deutlich. Und jetzt? Die ihr das Gesetz auf Anordnung von Engeln hin empfangen habt und nicht beobachtet habt. Als sie aber dies hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn und so weiter und so weiter. Steinigen ihn. Und die Treue des Herrn, damit dürfen wir jetzt schließen, besteht jetzt wohin? Die Steine fliegen, aber er merkt nichts davon, sondern da sieht er den Herrn aufstehen, denn er hat sich ja zu Rechten der Majestät gesetzt, steht auf, um ihn zu begrüßen. Da. Und dann macht er ganz nach dem Herzen Gottes, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Amen.
Im Vergehen, so fängt das Lied an, 201.
Wie ist die Übertragung? Gott sei Dank. Wir hören wieder eine Melodie und werden ganz stille. Apostelgeschichte 7. Wir dürfen sagen, diese Rede des Stephanus, bevor er gesteinigt wird, bildet den Scheidebrief des Christus gegenüber seinem Weib Israel. Ein tiefer Schnitt in dieser Operation Gottes. Eine ganz neue Situation beginnt. Bis jetzt geschieht alles noch in Jerusalem. Die Apostelgeschichte stellt bis in die kleinsten Feinheiten hinab und in die größten Geschehnisse hinauf den Weg der Gottesstadt Jerusalem nach Westen bis zur Weltmetropole Rom. Und da ist es wunderbar sehen zu dürfen, wie Gott da ganz sorgfältig operiert. Aber hier jetzt bei Stephanus ist ein erster tiefer Schnitt vollzogen worden. Wir lesen noch die letzten Verse in Kapitel 7. Noch nochmal Vers 53. Die ihr das Gesetz durch Anordnung oder auf Anordnung von Engeln hin empfangen und nicht beobachtet habt. Da wurden ihre Herzen durchbohrt und sie knirschten mit den Zähnen. Gegen ihn, als er aber voll Heiligen Geistes unverwandt gen Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Und sie schrien aber mit lauter Stimme, hielten die Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn und legten ihre Kleider zu Füßen eines Jünglings namens Saul. Jetzt tritt Saul in sich. Aus dem Stamme Benjamin. Und wir lesen in einem Segen der Patriarchen, Benjamin ist ein reißender Wolf. Am Morgen zerreißt er und am Abend teilt er Beute aus. Das ist genau das Gegenteil vom ersten. Ein Wolf. Ein reißender Wolf, der in die Herde des guten Hirten einbricht und zerreißt, was ihm zwischen die Zähne kommt. Saul. Und zwar ein Jüngling. Stephanus betet und spricht, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederkniend rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Wunderbar. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Und jetzt gleich, Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein. Und jetzt kommt eine große neue Richtung eingeschehen. Es entstand aber in jenen Tagen eine große Verfolgung. Bis jetzt hatten sie Ruhe in Jerusalem. Was nun mit Stephanus und seiner Verwerfung, Steinigung geschah, ist das, was Mose seinerzeit im Kleinen nicht beachtet hat und schwere Folgen damit heraufbeschworen hat. Gott hat dem Mose, als es an Wasser mangelte unterwegs, gesagt, schlage den Felsen. Der schlug den Felsen und da strömten nicht Wasserbäche, sondern Ströme von Wasser hervor. Und man denkt, ein Volk, 600.000 kriegsfähige Männer, und dann die nicht kriegsfähigen Greise und Jünglinge und Kinder und Frauen und Mägde und Knechte und Vieh und was sie alles mitgeschleppt haben an Gold und Silber, das ihnen die Ägypter noch übergeben mussten. Unvorstellbar. Und nun, Stephanus, die ihr das Gesetz auf Anordnung von Engeln hin empfangen habt. Und wir haben beachtet, in seiner Rede sagt er, In dem Dornbusch hatten Engel mit ihm geredet. Und da Gott Engelfürsten zu Göttern erhoben hat, wird der Engel auch Gott genannt. Und noch ein Geheimnis, wir sind ja hier in der Familie Gottes. Gott ging so weit, dass er sogar seinen Namen Jahwe abgetreten hat. Ich darf die Stelle nur erwähnen. Die Bibelstelle kann ich denen, die das dann wünschen, noch geben. Die habe ich nicht gegenwärtig. Siehe, ich sende einen Engel vor euch her. Hütet euch vor ihm, warnt Gott. Er wird eure Sünden nicht vergeben, ist das der Herr Jesus, dieser Engel. Hütet euch vor ihm, denn er wird eure Sünden nicht vergeben, sondern sofort zuschlagen. Denn mein Name ist in ihm. Jehova ist sein Name. Da hat Gott also seinen Namen, persönlichen Namen, noch abgetreten an einen ganz für Gott eifernden Engel, heiligen Engel. David hatte drei ihm, ja wirklich bis aus Blut ergebene, für ihn eifernden Heerführer. Alle drei Söhne der Zeruja. Und mehr als einmal musste er denen sagen, ja, die haben ihr Leben eingesetzt, immer für ihren König David, eiferten in ihrem Eifer für David. Ihr Söhne der Zeruja, ihr bereitet mir Herzeleid über Herzeleid. Aus lauter Eifer für ihn. Gibt es sowas? Ich gebe Ihnen, allen Israeliten, Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach Erkenntnis. Und deshalb kommt ihr um. Nicht nach Erkenntnis. Eifer, nicht nach Erkenntnis, ist schlimm. Hat ganz schlimme Folgen. Hier ist gut, wenn wir den Galaterbrief noch aufschlagen und den Paulus hören, in Bezug auf die Frage, ist dieses Gesetz wirklich von Engeln angeordnet und auf Israel gelegt worden? Natürlich unter Genehmigung Gottes. Galater 3 lesen wir. Vielleicht von Vers 17 an. Dieses aber sage ich, einen früher von Gott bestätigten Bund, also mit Abraham, macht das 430 Jahre später, Achtung, entstandene Gesetz. Entstandene Gesetz. Nicht ungültig, um die Verheißung aufzuheben. Also die ganze Haushaltung des Gesetzes mit Forderungen und Flüchen und Verdammnisurteilen ändert an den geschenkten Verheißungen, die Gott dem Abraham gegeben hat, gar nichts. Denn wenn die Erbschaft, die Gott dem Abraham verheißen hat, ich bin dein Erbe. Wenn die Erbschaft aus Gesetz ist, so nicht mehr aus Verheißung. Aha. Wie steht also Gesetz und Verheißung zueinander? Genau gegeneinander. Entweder oder. Aha. Was aus diesem Saulus geworden ist, der ist ja hier dann Paulus geworden, aber nicht mehr aus Verheißung. Dem Abraham aber hat Gott sie, die Erbschaft, durch Verheißung geschenkt. Mit was für Bedingungen? Eine kleinste Bedingung mit einem Geschenk ist kein Geschenk mehr. Weiter. Warum nun das Gesetz? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt. Das griechische Wort hinzugefügt muss besser wiedergegeben werden. Es wurde aber um der Übertretungen willen dazwischen geschoben. Zwischen was? Zwischen die dem Abraham gegebenen Verheißungen ohne Bedingungen, geschenkten Verheißungen und deren Erfüllung. Wurde das Gesetz zwischen hineingeschoben, um es dann eines Tages wieder als veraltet zurückzuholen, zu drehen. Ja. Jetzt kommt der wichtige Satz.
Zwischenbemerkung wegen dem Geschenk.
Ja.
Ist ein Kaufvertrag vielleicht von einem Staat zum anderen. Sie möchten diesen Kaufvertrag, vielleicht Waffen oder irgendetwas. Und der Beamte empfängt vom Interessenten, vom Käufer, ein großes Geschenk. Also, das darf er gar nicht annehmen. Das ist verboten. Das haben wir etliche Male in der letzten Zeit erlebt, dass das strafbar ist. Denken wir zum Beispiel in der Schweiz auch an Laufen am Tal, das Laufentaler. Sie stürmen da. Das war auch ein Geschenk von etlichen Herren in Bern. Das müssen wir.
Ja, warum guckst du mich an? Ich bin nicht von denen. Ich bin nicht von denen.
Nein, der ist neutral. Aber eben, solch ein Geschenk zwischen hineingeschoben, das ist die Gnade fertig. Das ist also strafbar.
Jetzt kommt das wichtige Wort bei Paulus. Hineingeschoben bis der Same käme, und der wird genannt, das ist der Christus, der verheißene Same. Warum nun das Gesetz jetzt? Angeordnet durch Engel, Mehrzahl, in der Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht von einem, das Wort ein ist betont, Gott aber ist einer. Theologische Bibliotheken suchen, dieses Wort zu verstehen. Bruder Luban hat gesagt, und keine dieser Versuche befriedigen in der Antwort. Warum? Solange hier mit Mittler übersetzt wird, ist keine Hoffnung. Dieses griechische Wort Mesites muss übersetzt werden mit Abgeordneter. Mit einem Abgeordneten. Warum nun das Gesetz? Es wurde der Verheißungen wegen dazwischen geschoben, bis der Same käme. Angeordnet, Achtung, durch Engel, Mehrzahl, in der Hand eines Abgeordneten dieser Engel. Jetzt beginnt es nicht zu werden. In der Hand eines Abgeordneten dieser Mehrzahl von Engeln. Jetzt verstehen, ein Abgeordneter ist aber nie ein Abgeordneter, wenn er nur von einer Person gesandt wird. Angenommen, meine Frau sagt mir, du, geh mal dorthin, der Bruder so und so hat Krach mit dem Bruder so und so, du könntest da vermitteln. Nicht? Dann wäre ich ein Mittler und könnte gesandt sein von einer Person. Nicht? Dann bin ich ein Mittler. Aber dann bin ich kein Abgeordneter. Wenn ich sage, heute bin ich ein Abgeordneter von meiner Frau, nicht? Dann denke ich, oh, der Bruder Mulder, da stimmt es auch nicht mehr ganz. Ja. Also, seht einmal, ja, was bedeutet das? Das ist ja noch viel schärfer als bei Stephanus. Da lehnt Gott hier grundsätzlich ab, ich bin eine einzige Person und der Engel, der mit Mose geredet hat, überall, ist ein Abgeordneter der vielen Engel, die das Gesetz angeordnet haben. Stimmt's jetzt? Jetzt kommt einer und sagt, du Bruder Muhl, was machst du mit der Stelle? Der erhöhte Christus ist hoch erhöht von Gott worden. Als was? Weil er gehorsam war und sich in die Gleichgestalt des Fleisches der Sünde erniedrigen ließ, als Mensch, wie wir, hat Gott ihn hoch erhöht als Mensch. Er hat den Menschen zum Herrscher über alles Werk seiner Hände gesetzt. Und jetzt ist ein Mensch schon da, und der heißt Jesus Christus, aber jetzt, und er ist als wieder, übersetzt als Mittler zwischen Gott und den Menschen, nein, wieder das Wort Mesites, Christus ist der verlorenen Menschheit geschenkt als Abgeordneter. Auf welcher Seite steht also jetzt Jesus Christus? Auf welche Interessen, welcher Seite vertritt er als Abgeordneter der Mensch? Der Mensch. Ja. So hat Gott seinen Sohn, den Erhöhten, einer verlorenen Menschheit geschenkt als Abgeordneter der ganzen verlorenen Menschheit, die Interessen einer dem Fluch des Gesetzes verfallenen Menschheit vor Gott wahrzunehmen. Ist das nicht wunderbar? Jetzt wird sie immer herrlicher. Hebräerbrief, noch ein Wort, ein dritter Zeuge. Wenn schon das durch Engel geredete Wort, und wieder ist gemeint das Gesetz, und nicht nur heilige Engel, sondern ja, Gesetzesfeuer ging aus Gottes rechter Seite, das sind die heiligen Engel, für sie hervor, steht schon im Alten Testament. Stephanus, Paulus und Schreiber vom Hebräerbrief. Und kaum ist die Verfolgung begann in Jerusalem und schon begannen sie sich zu zerstreuen und kamen an erste Station nach Samaria. Und Samaria nahm dann das Wort auf, aber was? Wer sind denn die Samariter? Von den Juden verachtete Menschen, wissen wir. Die Samariterin am Jakobsbrunnen, die erstaunt, dass dieser Jude da überhaupt mit ihr ein Gespräch beginnt. Als Gott die 10 Stämme, deren Hauptstadt war die Stadt Samaria, Und Ephraim führte die 10 Stämme, solange sie noch im Lande wohnten, von Samaria aus, Hauptstadt der 10 Stämme. Und um ihres Götzendienstes willen, der 10 Stämme in Samaria, ließ Gott sie wegführen, die 10 Stämme, nach Assyrien, durch den König von Assyrien. Und was machte der? Jetzt war da dieses geografische Gebiet menschenleer. Stell dir mal vor, 10 Stämme aus dem ganzen Land weg. Was machte er? Jetzt verpflanzte er Leute von Assyrien, also Nationenleute, unbeschnittene Menschen, verpflanzte er da ins Land Kanaan, also in Israel. Und Samaria blieb nun die Hauptstadt, das ganze Gebiet vom geografisch Samaria genannt. Das waren also dann die Samariter. Und wenn wir jetzt die Erzählung von Jesus, vom barmherzigen Samariter, dann hier schnell in Erinnerung rufen, dann sehen wir, dass Jesus, da kam ein hohen Priester vorbei und dann ein Levit, die ließen den liegen, nicht? Und dann kommt ein Samariter und der erbarmt sich. Also, nun kommt die erste Zerstreuung. Na? Wir haben betont, bis jetzt geschah alles wunderbar in Ruhe in Jerusalem. Hatten Ruhe und das Volk freute sich über sie. Jetzt die erste Zerstreuung Richtung Samaria. Und schon lesen wir in Kapitel 8, Vers 3. Saulus aber verwüstete die Versammlung, indem er der Reihe nach in die Häuser drang und schleppte, sowohl Männer als Frauen und so weiter. Also, das ist ja noch ein Jüngling. Eben hat er noch mit Einverständnis der Steinigung des Stephanus die Kleider gehütet. Und jetzt weiß er, aha, also mit dieser Sorte Mensch weg. Er stellt sich ja vor, was den Eifer betrifft, ein Verfolger der Versammlung, was die Religiosität betrifft, ein Pharisäer der Pharisäer war er. Ja. Aber, wie hieß sein Lehrer? Der wunderbare Mann, der dann mal eines Tages im Hohen Rat dann gewarnt hat, vergreift euch nicht an diesen Menschen, entlasst sie in Frieden. Ja. Zu Füßen Gamaliels. Kapitel 8. Bis jetzt alles noch in Jerusalem, sehr wichtig, erste Verfolgung Richtung Samaria zerstreut. Saulus beginnt als reißender Wolf in die Herde des guten Hirten einzubrechen. Und jetzt tritt einer der Apostel in den Vordergrund, nämlich Philippus. Philippus kommt nach Samaria, kann da große Zeichen und Wunder tun. Und wieder lesen wir, und verkündigte in ganz Samaria das Evangelium des Reiches Gottes. Noch kein Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, ohne Werke, ohne Gesetz. Sollte er uns in ihm nicht alles schenken? Alles schenken, alles schenken. Dann Philippus, da ist in Samaria ein ein Mann namens Simon, der hat durch Zaubereien die ganze Bevölkerung außer sich gebracht. Und nun erlebt er, was da der Philippus macht und möchte das auch haben. Schwierig bei ihm, er möchte dann noch mit Geld die gleiche Gabe bekommen, auch den Heiligen Geist durch Händeauflegung austeilen zu können. Petrus stellt ihn in den Senkel und sagt, du kannst samt deinem Geld in die Grube hinabfahren, ich rate dir aber Buße zu tun. Das war in dem Fall dann geschehen. Jetzt kommt das in Kapitel 8 wunderbare Geschehen, nämlich mit dem Kämmerer der Kandazer, der Königin von Äthiopien. Der war also auch zum Fest nach Jerusalem gekommen und hat dann eine Buchrolle gekauft, ausgerechnet Jesaja 53. Fürwahr, er verstummte wie ein Lamm vor seinem Scherer und so weiter und hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod, ließ da auf seinem Wagen und versteht nichts. Gott sagt dem Philippus von Samaria, du geh hinab da auf die Straße, da wirst du jemand begegnen, richtig. Dann spricht er den an, verstehst du auch, was du liest? Ja, was sollte ich verstehen, wenn mir niemand das erklärt? Aha, man kann also unsere Bibel nicht lesen, wie man irgendein Buch liest. Man kann das. Ja, natürlich kann man das. Aber was hat man dann davon? Mehr Ärger und Zweifel als bei jedem anderen Buch. Philippus setzt sich mit ihm auf den Wagen und erklärt ihm nur. Und nun wunderbar, die Tatsache, ein Musterbeispiel für viele Fälle in unserer Bibel. Jesaja 53 war ja schon längst bekannt in Israel und niedergeschrieben. Alles in der Vergangenheitsform. Er nahm auf sich. Er gab seine Seele als Lösegeld, ausgeschüttet in den Tod und so weiter. Alles in der Vergangenheit. Warum? Weil der Heilige Geist schon wusste, was auf Golgatha geschehen wird, wird von allen Geschöpfen erst hinterher verstanden. Also hat der Heilige Geist schon die Vergangenheitsform gewählt. Genau jetzt Paulus, wenn er von der Entrückung spricht, dann spricht er so, nicht? Wir, die wir übrig bleiben, nicht? Dann sagen die Bibelkritiker, ja, der hat sich auch 7-mal getäuscht, hat auch gemeint, er komme noch zur Entrückung. Nein, der Paulus hat gar nichts gemeint, er hat geschrieben, was der Heilige Geist ihm eingegeben hat. Und der hat gewusst, die Entrückung findet erst am Ende dieses Zeitalters statt. Es angenommen, Paulus hätte vernünftig geschrieben, wie die Torheit der Gescheiten meint, müsste es sein, dann hätte er geschrieben, ja, dann einmal in späteren Zeiten, wenn die Entrückung stattfindet, nicht, dann werden die gerade leben, nicht, dann würde, angenommen, die Entrückung finde heute Nacht statt, dann würden wir heute Abend lesen, dann einmal in späteren Zeiten, und dann wären wer die Betrogenen, gerade die auf die ankommt, sehen wir. Also bitte, kann man wirklich blöd sein, wenn man gescheit ist. Ne? Umso gescheiter, je blöder. Kapitel 8, Kapitel 9. Jetzt kommt das Gewaltige. Saul schnaubt weiter, bekommt Briefe und Vollmachten, auch in Damaskus die Christen auszurotten. Saulus aber, noch Drohung und Mord wider die Jünger des Herrn schnaubend, ging zu den hohen Priestern, bekam Briefe nach Damaskus, nach die Synagogen, damit er etliche, die des Weges wären, also Christen sind, fände, sowohl Weiber und sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Als er aber hinzog, geschah es, dass er Damaskus nahte, und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel, und auf die Erde fallen, hörte er eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Dieses Geschehen wird noch ein- oder zweimal in der Apostelgeschichte wiederholt. Da heißt es an der einen Stelle dann, worauf ich schon darauf hingewiesen habe, da umstrahlte uns ein großes Licht, das den Glanz der Sonne übertraf. Da haben wir ja schon gehört, was das bedeutet. Und dann noch, dass, weil ich nicht selten hörte von bekannten Auslegern, also ihr seht, dieser Saul von Tarsus wurde vom Herrn einfach überwältigt. Er konnte nicht mehr anders. Stimmt's? Nein. Denn da steht dann noch geschrieben, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es wird dir schwer fallen, ab heute noch weiter wieder den Stachel auszuschlagen. Was heißt das? Hätte er weiter schnauben und erst recht toben können? Jawohl. Der Herr vergewaltigt niemand. Und die Liebe Gottes sowieso nicht. Aber hat gereicht. Von diesem blendenden Licht ist er erblindet. Und dann haben wir noch die Sache, für Bibelkritiker wieder wunderbar. An einer Stelle des Berichtes heißt es, die Begleiter hörten zwar den Schall, sahen aber niemand. Im anderen Bericht heißt aber, sie sahen das Licht, hörten aber die Stimme dessen, der mit mir redete, nicht. Also einmal sagt, sie hörten nichts und sahen, und dann einmal, sie sahen und hörten nichts. Also ganz Gegenteil. Ne? Nur so lange, liebe Kritiker, als er meint, man könne die Bibel lesen wie irgendein Buch, einfach überfliegen, so rasch wie möglich ein Kapitel nach dem anderen gelesen haben. Nein, hören wir gut. Sie hörten den Schall, sahen aber niemand. Das andere heißt, sie sahen das Licht. Kann man aber gleichzeitig sagen, sie haben sahen das Licht, aber den Herrn sahen sie nicht. Sie sahen nie. Sie sahen das Licht, aber keine Person. Sie sahen niemand. Sie hörten den Schall, aber hörten nicht die Stimme, die redete. Merken wir. Immer ganz genau hinsehen, ne? Und dann erst stimmt. Dann stimmt es umso wunderbar. Blind wird er geführt nach Damaskus. Da ist ein gewisser Jünger namens Ananias, der wohnt an der Straße, da wird, ich glaube, die einzige Stelle in unserer ganzen Bibel, wo ein Straßenname genannt wird. Der wohnt an der Straße, die die Gerade heißt. Die Gerade ist immer die kürzeste Verbindung zwischen zwei entfernten Punkten. Mein Sohn, weiche ab, weder zur Linken, das sind die Dämonen, noch zur Rechten, das sind die heiligen Engel, sondern gehe schön die gerade Straße. Blicke geradeaus. Dein Auge blicke geradeaus. Der kürzeste Weg ist besonders dann sehr kurz, wenn die beiden Punkte zusammenfallen. Warum sage ich das? Das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das allen alles schenkt. Ist wieder in diesem Stück genau das, was dem Gesetz unmöglich ist, was Gott auf Golgatha möglich gemacht hat wieder. Hören wir, Paulus, schreibt er das,